Während wir in Zeiten von Corona durch Isolation für unsere Sicherheit sorgen, gibt es auch hierzulande zahlreiche Menschen, die gerade aufgrund ihrer Isolation umso schutzloser sind. Für Radio Nordpol sprechen wir heute mit Frank Gockel darüber, was die Corona-Pandemie für Menschen, die sich aktuell in Abschiebehaft befinden, bedeutet. Ein Blick auf diejenigen, die zu den Vergessenen gehören, auch in der Krise. Ich freue mich, heute mit Frank Gockel von der Initiative Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren sprechen zu können. Hallo Frank.
Hallo.
Du warst schon im August letzten Jahres zu einer Veranstaltung bei uns im Nordpol zum Thema 100 Jahre Abschiebehaft. Kannst du vielleicht nochmal für alle, die nicht dabei sein konnten, einen Überblick über eure reguläre Arbeit im Abschiebeknast geben?
Also im Wesentlichen unterteilt sich unsere Arbeit in zwei Bereichen. Das eine ist, dass wir tatsächlich in das Gefängnis hineingehen, also mit den Gefangenen sprechen. Dort begegnen uns immer ganz unterschiedliche Fragestellungen. So eine Standardfrage, wenn derjenige das erste Mal da ist, ist, warum bin ich überhaupt hier? Ich habe doch nicht geklaut, ich habe nichts gemacht irgendwie, warum bin ich inhaftiert? Dann kann man denen regelmäßig nur sagen, ja, ich verstehe es eigentlich auch nicht, ich kann es dir vielleicht juristisch erklären, aber menschlich zu sehen ist das vollkommen unverständlich, dass jemand, ohne dass er eine Straftat begangen hat, inhaftiert wird. Die zweite Frage, die uns natürlich dann regelmäßig begegnet, ist, wie komme ich hier wieder raus? Ist natürlich jeden, der im Gefängnis ist, ist das die spannendste Frage von allem. Da sind wir dann so, dass wir dann zu Rechtsanwälten vermitteln oder auch selber Verfahren durchführen mit den Betroffenen dort, dass wir ihnen überhaupt erstmal erklären, was vorgefallen ist. Selbst wenn die Betroffenen die deutsche Sprache gut beherrschen, ist es immer noch schwierig, diese Beamtenschriftstücke zu lesen und zu verstehen, die dann voller Paragraphen sind und so weiter. Also das ist erstmal auch ein ganz wichtiger Teil, ihnen überhaupt klar zu machen, was da eigentlich konkret passiert mit ihnen dort. Die zweite Sache ist, dass es im Gefängnis ganz viele unterschiedliche Schwierigkeiten gibt dort, die dann einfach auch zu lösen sind. Ein Klassiker ist zum Beispiel überhaupt Kontakt herzustellen zu Freunden, Bekannten, Rechtsanwälten. Bei Rechtsanwälten ist es immer wieder so, dass diejenigen dann den Rechtsanwalt nicht verstehen, weil das auch eben wieder dieses typische Juristendeutsch ist. Bei den Angehörigen trauen sich manche Leute nicht, ihre Familie oder ihre Freunde anzurufen, denn wie sollen sie erklären, dass sie im Gefängnis sind, ohne eine Straftat gemacht zu haben? Natürlich schwebt es dann unterschwellig dann immer wieder mit, du musst doch irgendwas gemacht haben, um ins Gefängnis zu kommen. Dann geht es aber auch in der Haft selber auch darum, teilweise so ganz alltägliche Sachen zu regeln. Das kann sein, formal ein paar Klamotten zu besorgen, weil es ist schon was für die Gefangenen auch was Wichtiges, zum Beispiel eigene Unterwäsche zu haben, wenn sie jetzt bei der Inhaftierung nicht die Möglichkeiten hatten, ihre private Habe zu sichern oder mal ein Buch zu besorgen. Dann kann es sein, dass man zum Beispiel irgendwelche privaten Sachen noch regeln muss. Wie kündige ich noch meine Wohnung? Wie schaffe ich es noch? Ich habe vor kurzem noch eine Steuererklärung zum Beispiel für einen Gefangenen einfach auch gemacht, um da noch zu probieren, zumindest an dieses Geld dann irgendwie dran zu kommen. Konflikte, die entstehen mit Mitgefangenen, mit der Anstalt, mit Behörden und so weiter, da zu regeln. Aber eine der Hauptaufgaben, die wir haben, und das hört man immer wieder, wenn man Gefangene dementsprechend dann so nach einem halben Jahr oder Jahr fragt, was das Wichtigste war, was wir gemacht haben, dann sagen viele einfach nur, ihr wart da. Ihr wart einfach da, habt uns zugehört, habt uns solidarisch erklärt mit uns. Und das ist für viele total wichtig, weil sie haben sonst keinen Ansprechpartner. Büren liegt so weit raus, dass es kaum Privatbesucher gibt und dementsprechend das auch sehr selten stattfindet. Und so haben die Gefangenen nur die Möglichkeit, mit Bediensteten des Gefängnisses zu reden. Das wollen sie aber teilweise nicht, zumindest nicht mit über ihre Probleme oder mit Mitgefangenen, die aber selber ihr Päckchen zu haben. Und deswegen ist gerade diese Solidarität und dieses Dasein einfach von draußen, was ja relativ einfach ist, einfach nur dahin zu gehen, aber was total Wichtiges.
Du sagst, jetzt ist es recht einfach, einfach dorthin zu gehen. Für viele erscheint das erstmal eine relativ große Hürde. Du erzählst, ihr macht auch rechtliche Beratung. Ihr seid aber keine Juristinnen, oder?
Nein, wir sind keine Juristen. Trotzdem gibt es eine Situation, was besonders ist, dass man tatsächlich auch als Nicht-Jurist hier in diesem Verfahren auftreten kann. Da hat der Gesetzgeber also tatsächlich ein Instrument der Person des Vertrauens geschaffen, sodass wir auch an den Gerichtsverhandlungen teilweise teilnehmen können. Das ist zum Beispiel auch eine Schwerpunktarbeit von mir, die ich regelmäßig mache, dass ich also tatsächlich dort Beschwerden schreibe und dann versuche, bei den Gefangenen, die sich keinen Anwalt haben oder keinen Anwalt leisten können, dann diese Verfahren vorzuführen. Und das ist genau das Erschreckende dabei, dass wir keine Juristen sind und trotzdem regelmäßig gewinnen. Das ist also für mich immer was total Entsetzliches. Also von den Fällen, die ich 2019 die Akten weggelegt habe, die also abgeschlossen wurden, hatte ich immerhin eine Quote von 48%, die ich gewonnen habe. Das als juristischer Laie. Also in 48% der Fälle hat ein höheres Gericht festgestellt, dass die Haft rechtswidrig war. Leider oft erst, nachdem die Betroffenen abgeschoben worden sind. Das ist also der überwiegende Teil. Aber für mich ist das total erschreckend, dass wirklich so, ja, die Hälfte der Leute, und da bin ich nicht alleine übrigens mit, auch viele Anwälte sehen das genauso, die sich darauf spezialisiert haben und gewinnen auch gleich viele Fälle, aber dass so die Hälfte der Leute einfach unrechtmäßig inhaftiert sind und wir das in einer Zivilgesellschaft so ganz normal hinnehmen. Das ist einfach was, woran man sich dran gewöhnt hat, wo es auch, wenn wir die Zahlen veröffentlichen, es keinen Aufschrei gibt. Und das finde ich also absolut gruselig immer wieder.
Das bedeutet gleichzeitig auch, wenn es mehr Menschen geben würde, die vor Ort unterstützen würden, wäre die Chance, dass selbst unter den gegebenen Bedingungen mehr Menschen freikämen, realistisch.
Ja, das auf jeden Fall. Das ist nämlich auch ein ganz großes Problem, was wir haben. Zum einen können wir nicht alle Fälle übernehmen, die auf uns zukommen. Zum anderen gibt es aber auch ganz wenig spezialisierte Anwälte, die das wirklich auch können und dementsprechend wissen, was sie dort tun. Es mangelt also überall, wobei das auch gar nicht so schwierig ist. Das finde ich immer wieder spannend auch. Ich selber mache auch Fortbildung dazu. Das heißt, ich bilde Gruppen fort, die auch in anderen Abschiebegefängnissen reingehen. Und auch das ist was total Erschreckendes. So eine Fortbildung geht dann von freitagsabends bis sonntagsmittags. Und in der Regel haben die Leute dann schon so viel Wissen, dass sie schon ein Verfahren tatsächlich gewinnen, dass sie eine Quote von 25-30% haben nach einem Wochenendseminar, wo dann wirklich überall auch nur Nicht-Juristen dran teilnehmen. Also alles Leute sind, die eigentlich von Jura überhaupt keine Ahnung haben.
Jetzt haben die wenigsten tatsächlich eine Vorstellung davon, wie es in so einem Abschiebeknast aussieht. Schon unter regulären Bedingungen nicht, noch viel weniger, wie es im Moment aussieht. Du sagst, die Unterstützung ist für die Gefangenen absolut wichtig. Was ist denn das, was sie dort täglich erleben?
Also ein Abschiebegefängnis ist wie ein ganz normales Gefängnis. Ich hoffe, die wenigsten Hörer haben selber da dementsprechend schon mal so einen Eindruck bekommen. Aber das geht schon los, wenn ich dort dieses Gefängnis betrete, was also regelmäßig von den Gefangenen berichtet wird. Das Erste, was mit ihnen passiert, dass sie sich komplett nackt entkleiden müssen, eine Körperhöhlendurchsuchung stattfindet, also in Mund, Nase und im After nachgeguckt wird, ob irgendwelche verbotenen Gegenstände da sind. Dann gehen sie in so eine Eingangsabteilung. In der Eingangsabteilung gibt es einen Stresstest mit den Gefangenen. Das heißt also, das Gefängnis kann ihnen verschiedene Sachen einfach vorenthalten, kann also sagen, nö, du kriegst heute keinen Hofgang, du darfst nicht telefonieren, du darfst nicht an Veranstaltungen teilnehmen, du darfst keinen Besuch bekommen oder sonst was, um dann zu unterscheiden, ob das sich um einen sogenannten lieben oder einen sogenannten bösen Gefangenen handelt. Besteht der Gefangene diesen Stresstest und kommt zu den lieben Gefangenen, kommt er auf die normalen Abteilungen nach einer Woche. In diesen Abteilungen läuft das Leben so ab, dass es dann morgens um 7 Uhr zwischen 6 und 7 Frühstück gibt. Die Gefangenen berichten immer, dass es da 4 Scheiben Toastbrot gibt, ungetoastet, so diese größeren Sandwichscheiben mit 4 Scheiben Käse, meistens diesen Schablettenkäse. Die meisten Gefangenen sagen, das schmeckt nicht und vor allen Dingen macht es nicht satt. Die Einrichtung sagt, das hat aber genügend Kalorien, reicht also aus für die Ernährung. Morgens sind sie dann in der Regel in ihren Zellen eingeschlossen. Ein paar wenige Gefangene haben die Möglichkeit, sich zum Beispiel in einer Küche mal einschließen zu lassen oder in einem Raum, wo es zur Freizeitgestaltung wie Billard gibt oder Computer, aber jedes Mal auch dann eben komplett eingeschlossen dort in diesem Raum. Tagsüber ist es so, dass dort die Gefangenen, also jetzt nachmittags, Entschuldigung, eigentlich 8 Stunden Recht haben, Aufschluss zu bekommen. Das heißt, sie dürfen sich zumindest auf dem Flur frei bewegen, dürfen auf dem Flur Mitgefangene besuchen, allerdings nur auf ihren eigenen Flur, nicht zum Beispiel mal auf dem Nachbarflur, wo vielleicht auch jemand sitzt, der dieselbe Sprache spricht wie der Betroffene selber. Diese 8 Stunden werden aber regelmäßig beschränkt auf 7 Stunden. Das heißt also, sie können nicht diese kompletten 8 Stunden ausleben. Sie haben in dieser Zeit so 1-2 Stunden Zeit, auf einem kleinen Käfig dann auch reinzugehen, draußen auch mal ein bisschen eine Runde zu drehen. Aber auch das passiert regelmäßig so, dass sie dort auch keinen Kontakt haben zu Gefangenen, zum Beispiel aus anderen Abteilungen oder anderen Hafthäusern. Also auch da dementsprechend, ja, diese Kontaktaufnahme nicht möglich ist. Zum Mittagessen hatte ich eben noch vergessen, wir schon zum Nachmittag gerutscht sind. Da gibt es eine Firma, die das Essen liefert. Da sagen die Gefangenen insgesamt, das ist soweit in Ordnung. Das Abendessen fällt aus. Abendessen wird mit dem Mittagessen zusammen ausgeteilt. Da gibt es dann wieder 4 Scheiben Toastbrot, ungetoastet, mit mir 4 Scheiben Schablettenkäse. Manchmal gibt es ein kleines Töpfchen Marmelade. Sie sitzen da, warten, wissen nicht, was sie mit dem ganzen Tag anfangen sollen. Und anders als bei Strafgefangenen ist bei ihnen das Besondere, das Schlimmste, was passiert, teilweise tatsächlich die Entlassung aus dem Gefängnis ist, weil es in der Regel die Abschiebung ist. Und das ist natürlich eine ganz andere Situation. Und sie wissen auch nicht, wie lange sie sind, weil im Prinzip jeden Tag kann es passieren, dass jetzt der Beamte sagt, so, jetzt ist es soweit, du musst jetzt die Sachen packen, du wirst jetzt abgeschoben. Auch das sorgt natürlich für viel Angst dort. Wir hatten noch die lieben Gefangenen, kommen auch zu den bösen Gefangenen. Es gibt eine spezielle Abteilung in Büren, das ist die Abteilung 1B Neu, wie sie so schön genannt wird. Dort kommen im Prinzip 3 Gruppen von Gefangenen rein. Das eine ist Gefangene, die dort ja als böse gelten, Gefangene, die psychisch krank sind und sich deswegen dem Haftalltag nicht eingliedern können, und Gefangene, wo die Ausländerbehörde sagt, ach, passt auf den mal besonders auf, ohne irgendeine Begründung bei der Einlieferung, passt auf den besonders auf, der ist nicht ganz so nett oder so etwas. Das sind dann Gründe, warum Leute auf 1B neu kommen. Da gibt's im Prinzip 4 Stufen. Ich versuche das mal relativ kurz zu schildern, obwohl das für mich immer ganz wichtig ist, weil ich das total entsetzlich finde dort. In der ersten Stufe ist es so, dass die Leute noch eine normale Zelle haben. Sie haben auch noch ihre Sachen dort, haben also ihr Telefon. In Büren gibt es die Besonderheit, wenn die Gefangenen ein Telefon haben, dass ihnen das zwar abgenommen wird, aber dann ein Leihmobiltelefon bekommen, mit dem man nicht internetfähig ist, aber zumindest nochmal telefonieren kann. Und die haben zumindest noch ihr Telefon, ihre Sachen, ihre Bücher zum Beispiel, ihre Anziehsachen und so weiter. Die Besonderheit ist nur, dass sie nur noch 1 Stunde Hofgang haben und auch bei diesem Hofgang und überhaupt den ganzen Tag nie einen Mitgefangenen sehen, also komplett isoliert sind von allen anderen Gefangenen. In der Stufe 2 ist es so, dass ihnen dann dort diese komplette private Habe weggenommen wird. Das heißt, sie haben nichts mehr. Sie kriegen dann einen Pyjama angezogen von Seiten der Knastleitung mit ein paar Badelatschen dabei. Und ansonsten haben sie nicht die Möglichkeit irgendeiner Form der Freizeitbeschäftigung. Also sie haben kein Fernseher, kein Radio, Bücher nicht. Auch ihr Telefon wird ihnen weggenommen. Das geht los. Mir hat mal ein Gefangener berichtet, wenn er zum Beispiel ein Glas Wasser trinken will, dann muss er sich melden. Dann kriegt er so einen kleinen weißen Plastikbecher gereicht. Dann darf er mit einem Wasserhahn ihn halten, darf dann ein Schluck Wasser trinken, muss ihn aber sofort wieder abgeben, damit er ja auch damit ja nicht irgendwie eine Form der Freizeitgestaltung oder sonst was damit anstellen kann. Das Einzige, was einem noch übrig bleibt, ist wirklich den ganzen Tag aus dem Fenster rausgucken. Mehr hat der Gefangene nicht. Das kann man noch ergänzen mit einer sogenannten Lebenkontrolle. Da wird dann alle 15 Minuten nachgeguckt, ob der Gefangene noch am Leben ist. Das wird dann durch eine Klappe einfach an der Tür aufgemacht. Ein Beamter guckt rein. Der Gefangene muss dann eben Hallo sagen oder winken und so weiter. Das klingt total harmlos, ist es auch tagsüber, nachts ist es Folter, weil ich alle 15 Minuten dort geweckt werde und alle 15 Minuten ich dort sagen muss, hallo, ich lebe noch oder so etwas. Oder man macht auch, was auch noch an dieser zweiten Stufe möglich ist, eine Sitzwache. Das heißt, dass dort eine zweite Klappe noch in der Tür ist, die ist ungefähr auf Höhe, wenn ein Mitarbeiter des Knastes dort sitzt und dann in dieses reinguckt die ganze Zeit und das macht er dann tatsächlich 24 Stunden am Tag. Und das auch unbegrenzt lang. Das heißt, der Betroffene wird jede Sekunde, was er tut, egal was er macht, ob er auf Toilette geht, ob er sich eine Nase bohrt und so weiter, wird also ständig beobachtet dabei. Die Mitarbeiter finden das sehr belastend und tauschen sich deswegen alle 15 bis 20 Minuten aus. Der Gefangene hat diese Möglichkeit nicht. Stufe 3 ist dann dementsprechend mit derjenige in einen besonders gesicherten Haftraum gebracht. Dort berichten uns die Gefangenen regelmäßig, dass sie dafür total entkleidet werden, also keine Kleidung mehr haben. Der Raum hat noch eine Matratze da liegen und einen Schaumstoffsessel. Und ansonsten ist im Raum nichts mehr vorhanden. Doch noch 2 Videokameras, auch kein Fenster nach draußen mehr. Und dort verbringen die Gefangenen teilweise Tage, also für mich vollkommen unmöglich, dementsprechend ganz an die Leute dort auch nackt unterzubringen. Stufe 4, man will es gar nicht mehr erzählen dementsprechend, ist dann noch, dass in diesem Raum ein Holzgestell reingetragen werden kann, 2 mal 1 Meter. Und an diesem Holzgestell werden dann die Leute mit Händen und Füßen und einem Bauchgurt fixiert. Das heißt, sie liegen dann, was mir ein Gefangener berichtet hat, nackt auf dem Rücken gefesselt. Er hat dann 2 Tage, will er so verbracht haben, den letzten Gefangenen, den ich denen gesprochen habe, der aus diesem Bereich gekommen ist. Er hat dann um einen Schluck Wasser gebeten, um was zu trinken gebeten in dieser Zeit. Das wurde ihm dann mit einem Becher gereicht und einem Strohhalm, also auch zum Trinken wurde ihm das nicht abgenommen. Und er hat dann auch seine Notdurft, musste er sich dann einfach so unter sich ergehen lassen. Also auch da, selbst für Toilettengänge hat man ihn dort nicht die Fesseln abgenommen. Das ist für mich also eine absolut unwürdige Situation und gehört sich nicht. Und das alles nur, um dementsprechend Leute aus der Landes zu bringen. Also bei Leuten, die keine Straftat begangen haben, nichts. Das ist für mich ein Ding der Unmöglichkeit einfach.
Habt ihr Zugang zu diesen Gefangenen?
Eigentlich in der Regel ja, es sollte nach dem Gesetz so klappen. Wir haben aber stark die Vermutung und bekommen das immer wieder von den Gefangenen bestätigt, dass sie nicht darüber informiert werden, dass wir existent sind. Und der Gefangene selber muss also sagen, dass er mit uns sprechen will. Wir kriegen dann einmal in der Woche eine Liste, wo die Gefangenen dann dementsprechend äußern, dass sie mit uns reden wollen. Und wir erfahren immer wieder, dass dann Leute gerade auf dieser Abteilung 1b neu nicht informiert werden. Und wir dann erst im Nachhinein das irgendwie mitbekommen haben oder den Namen von einem Mitgefangenen erfahren und so weiter. Das klappt leider nicht so, wie wir das wünschen.
Man könnte trotzdem sehen, was die Gründe sind, dass Gefangene auf diese Abteilung 1b neu kommen.
Ich kann ja einfach mal 2 Beispiele erzählen. Bei dem einen Beispiel ist es so, dass es jemand, der ist psychisch erkrankt. Und zwar hat er regelmäßig eine Person wahrgenommen, wo er auch wusste, dass nur er sie sehen kann. Und diese Person hat ihn dann auch öfter mal angegriffen dort. Und er hat es dann irgendwann geschafft, diese Person dann auch einzusperren in einem Kühlschrank, der dort in der Küche vorhanden war, und wollte dann von diesem Kühlschrank nicht loslassen. Also es ist eine Situation, die wussten auch die Beamten, dass er andauernd diese Person sieht und auch angegriffen wird. Für mich wäre das ein Zeichen gewesen, ihn einfach auch medizinisch untersuchen zu lassen und feststellen zu lassen, ob er dort nicht eventuell auch klinisch behandelt werden muss. Er wurde dann auf die Station 1b neu gebracht. Oder einen anderen Fall, der auch schon ein bisschen zurückliegt, ist, dass jemand auch erst ganz normal in Büren war, von uns auch beraten wurde und so weiter. Dann stand die Abschiebung an. Und bei der Abschiebung selber hat er sich dann dort bei der Fahrt zum Flughafen eingekotet, um sich gegen die Abschiebung zu wehren. Daraufhin hat der Pilot ihn nicht mitgenommen. Er ist zurückgebracht worden und auch das war ein Grund für 1b neu. Den letzten Fall, den ich jetzt hatte, hat man einen Gefangenen gedroht, dass er auf 1b neu kommt. Der ist allerdings Gott sei Dank vorher freigelassen worden. Und zwar hat er des Öfteren verlangt, mit dem Anstaltsleiter zu sprechen. Der Anstaltsleiter hat also eine Verpflichtung, dort eine Sprechstunde abzuhalten. Der Gefangene hat öfter nachgefragt und wir haben ihn auch dazu ermuntert, sein Recht wahrzunehmen und auch einen Antrag zu stellen. Und letztendgültig hat man ihm dann dort ja gesagt, er würde ja jetzt zu viel Ruhe machen und wenn er nicht aufpassen würde, käme er auf 1b neu. Also rein auch schon das Wahrnehmen von Rechten, die die Betroffenen haben, kann dazu führen, dass man dann verlegt wird.
Das macht umso deutlicher, wie wichtig eure Arbeit ist. Die Arbeit könnt ihr zurzeit so nicht fortführen. Für die Gefangenen ist die Situation ohnehin mehr als prekär. Kannst du was dazu erzählen, wie die Situation sich unter den gegebenen Umständen, heißt unter dem Einfluss der sogenannten Corona-Krise, verändert hat? Und was das jetzt für die Gefangenen in Büren bedeutet und für eure Arbeit?
Also man muss erstmal eins vorwegschicken. Bei jedem Gefängnis ist es total wichtig, dass es einen Blick von außen in das Gefängnis reingibt. Das ist eben totale Situation, die dort die Gefangenen ausgesetzt sind. Und Kontrollen sind etwas extrem Wichtiges. In Büren hat man schon im Vorfeld dafür gesorgt, dass die Kontrollen drastisch zurückgehen. So hat man zum Beispiel die Möglichkeit, die die Gefangenen haben, sich gegen Haftbedingungen zu wehren, drastisch eingeschränkt, weil man einfach die Gerichte geändert hat. Im normalen Strafvollzug sind das die Strafvollstreckungskammern, die dafür zuständig sind, die auch Ahnung haben vom Vollzug. Im Bereich der Abschiebehaft in Nordrhein-Westfalen hat man dafür gesorgt, dass es die Verwaltungsgerichte gibt. Auch gibt es den Justizvollzugsbeauftragten des Landes nicht mehr, der eigentlich auch eine Kontrollfunktion hat. Und umso wichtiger ist es, dass es einfach Kontrollfunktionen von außen gibt. Man hat relativ früh schon angefangen, auch dort jetzt in dieser sogenannten Corona-Krise, dort den Privatbesuch zu untersagen. Das heißt also, dass keine privaten Menschen mehr dort ihre Angehörigen besuchen können. Das ist ja schon mal eine besondere Form, einfach auch vor allen Dingen für die Gefangenen, die zum Beispiel kein Telefon haben oder keine SIM-Karte haben. Da geht das Ganze schon los und somit komplett außer jetzt keinen Kontakt mehr haben zu ihren Angehörigen. Übrigens teilweise wird ihnen ja auch das Telefonieren untersagt, dass das Telefon wird abgenommen. Auch die Gefangenen haben dann einfach keine Möglichkeit. Auch uns wurde jetzt der Zugang versagt dementsprechend. Und die große Problematik ist, dass es auch überhaupt keine Informationen gibt. Wir haben es dann mehr oder minder durch Zufall erfahren, weil wir gehen immer donnerstags besuchen. Und donnerstags morgens haben wir nachgefragt, ob wir den besuchen dürfen. Da hieß es nö. Die Besucher selber werden überhaupt nicht darüber informiert. Also weder auf der Internetseite des Gefängnisses noch sonst irgendwo gibt es Informationen, außer auf unserer Homepage, dass dementsprechend Besucher nicht stattfinden dürfen. Das heißt, bis jetzt ist es noch so, dass dort Besucher einfach auch in Büren anreisen und dann vor der Tür stehen und heißt, nee, ihr dürft nicht rein dementsprechend. Gerade jetzt, wo man ja auch Reisen, die nicht nötig sind, vielleicht auch nicht machen sollte. Weil das große Problem ist natürlich, wo wir uns jetzt Sorgen machen, ist, dass jetzt nicht mehr die Gefangenen wahrnehmen, dass wir überhaupt da sind. Dass wir also regelmäßig dort Sprechstunden anbieten. Mit viel hin und her wurde jetzt erlaubt, dass wir ein Flugblatt verfassen dürfen, was hoffentlich an die Gefangenen verteilt wird, wo wir auch zumindest grob so ein paar Informationen geben. Wir erleben gerade, dass immer wieder Gefangene entlassen werden, auch weil keine Flüge möglich sind, weil also dementsprechend durch Corona jetzt auch festgestellt wird, es ist in der nächsten Zeit keine Abschiebung möglich. Die sind natürlich total aufgeschmissen. Die kriegen dann ein Taxi bestellt, das bringt sie zum Bahnhof Paderborn. Dann kriegen sie noch eine Zugfahrkarte. Und es ist überhaupt nicht geregelt, fahren die Züge überhaupt? Was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel freitags nachmittags entlassen werde? Und dann fährt mein Zug eventuell nicht mehr. Und selbst wenn er fährt vor Ort, ich erreiche ja gar keine Behörden mehr. Ich erreiche weder das Sozialamt noch die Ausländerbehörden. Die Leute stehen also regelmäßig da, haben dann keine Papiere, haben natürlich dann ganz große Angst, dass sie wieder inhaftiert werden. Das Sozialamt zahlt keine Leistungen mehr aus. Und die stehen dann einfach teilweise Tage, Wochen da und brauchen ganz dringend Hilfe. Wenn wir jetzt nicht da wären in einigen Fällen, wäre es ganz klar, dass die Leute dann zwangsmäßig wirklich vom Staat gezwungen in die Illegalität gegangen wären und somit jede Zeit die Gefahr bestanden hat, dass sie irgendwann wieder aufgegriffen werden, wieder inhaftiert werden. Im Gefängnis selber berichten uns die Gefangenen, die wir jetzt nur per Telefon beraten können, sehr, sehr unterschiedliche Sachen. Mal sagen sie, dass die Situation im Gefängnis sehr stark eingeschränkt sind, was jetzt zum Beispiel Hofgang betrifft, was Aufschluss betrifft und so weiter. Mal hört man aber auch genau das Gegenteil. Was groß rumgeht, zumindest bei den Gefangenen, die ich gesprochen habe, die Angst, dass es jetzt zu Ansteckungen kommen kann, auch innerhalb des Gefängnisses. Vor allen Dingen, weil auch die ganze Zeit sich das Gerücht hält, dass auch ein Mitarbeiter dort sich infiziert haben soll. Also auch da dementsprechend diese Gerüchte natürlich große Angst bedeuten und immer mehr Gefangene ja auch da Panik kriegen, was passiert mit mir und so weiter. Denn wenn Abschiebungen anstehen und die Leute sind erkrankt tatsächlich, was ja gerade auch durch die Enge eines Gefängnisses sehr schnell passieren kann, dass man sich gegenseitig ansteckt, wissen sie gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. In vielen Ländern gibt es überhaupt keine Gesundheitsfürsorge mehr in diesem System, wie wir das haben. Man sieht es ja auch ganz allein, wenn man sich jetzt so die Zahlen anguckt, wo Corona-Fälle gemeldet wird. Weil in vielen Krisengebieten keine Corona gemeldet wird, heißt es nicht, dass es das dort nicht gibt, sondern es bedeutet einfach nur, es gibt kein medizinisches System, was dort überhaupt die Überwachung vornehmen kann, was überhaupt dafür die Behandlung von Menschen zuständig sind. In einigen Ländern wird jetzt verlangt, dass die Leute 14 Tage in Quarantäne gehen. Und wenn sie dann aber in der Quarantäne sind, wer bezahlt dann Lebensmittel, wenn sie kein Geld dabei haben, einfach um sich Essen und Trinken zu kaufen innerhalb der Quarantäne, was dort dann auch besonders teuer ist. Das ist nicht so wie hier in Deutschland, wo man dann eventuell das Glück hat, dass ihn irgendeiner versorgt und irgendwie da schon sichergestellt ist, dass man in der Zeit an Geld drankommt. Also für die Betroffenen einfach unendlich viele Probleme, die gerade nicht lösbar sind. Und so ist diese Angst vor der Abschiebung noch viel größer als bisher. Und es gibt überhaupt keine Aufklärung von Seiten der Ausländerbehörden, von Seiten des Gefängnisses. Das heißt also, sie sind da total am Schwitzen und wissen gar nicht, was mit ihnen passiert. Und das sind einfach Zustände, die nicht haltbar sind. Hinzu kommt jetzt, dass dort, und das macht mir auch so ein bisschen Sorge, Zwangstests eingeführt werden auf Corona. Das heißt also, weil einige Herkunftsländer sagen, wir nehmen nur Leute zurück, die getestet worden sind, müssen sich jetzt die Gefangenen Zwangstests unterziehen. Grundsätzlich habe ich nichts gegen Tests, aber was geht das dann in der Zukunft weiter, wenn so etwas zwangsmäßig passiert? Die erste Frage ist, wird dann zum Beispiel demnächst auch andere Infektionskrankheiten angesteckt? Wie soll das weitergehen? Und werden wir dann eventuell auch irgendwann zwangsgetestet? Also da macht mir einfach ganz große Sorgen. Und nur einfach zur Sicherstellung der Abschiebung solche Zwangstests einzuführen, verstehe ich einfach nicht. Lehne ich also auch komplett ab, weil mir einfach die Folgen dafür viel zu unbekannt sind. Und vor allen Dingen machen diese Tests ja auch gar keine Aussagen, weil es dauert ja ein paar Tage, bis sich überhaupt dementsprechend dort dann ein Test anschlägt, wenn ich mich tatsächlich infiziert habe.
Ja, absolut. Insgesamt ist ja die Kritik an der Gesundheitsversorgung und der hygienischen Situation in den Knästen groß. Kannst du dazu nochmal was zum Abschiebeknast in Büren sagen? Habt ihr da Einblicke, ob es diese Versorgung gibt aktuell und ob die Gefangenen dazu Zugang haben?
Also es gibt in Büren tatsächlich eine medizinische Abteilung, die ist ja auch berühmt-berüchtigt geworden dadurch, dass der Anstaltsarzt ja irgendwann dafür gesorgt hat, dass es größere Fehlbestände von Opiaten in der Anstaltsapotheke gegeben hat und dann suspendiert worden ist. Seitdem haben wir das Gefühl, dass die Ärzte dort regelmäßig wechseln. Die Gefangenen berichten uns also immer wieder von neuen Ärzten, die sie begegnen. Die große Problematik in der Abschiebehaft selber ist einfach, dass dort die Leute auch keine volle medizinische Versorgung bekommen. Anders als noch in Strafhaft, wo die Leute zumindest den vollen Service in Anführungszeichen haben, gibt es in Abschiebehaft nicht. Viele Krankheiten werden einfach nicht behandelt und das ganz klar mit der Ansage, das müssen wir ja nicht machen, du wirst eh bald abgeschoben und dann soll sich dein Land drum kümmern, wie du dementsprechend behandelt wirst. Ich mache das nur an was ganz alltäglichen Praxis klar. Wenn ich jetzt Zahnschmerzen habe, ich gehe zum Zahnarzt, dann bietet der an, entweder ziehen oder Schmerztabletten, weil eine zahnerhaltende Maßnahme lohnt sich nicht. Du wirst eh bald abgeschoben. Du kannst ja dann in deinem Herkunftsland dich dementsprechend behandeln lassen. Und das sind für uns einfach Punkte, die auch nicht handhabbar sind. Und ich hätte gerade jetzt im Zeichen von Corona auch, wir uns da ganz, ganz große Sorgen machen, weil wir auch immer wieder jetzt gerade von Gefangenen hören, dass sie dann tatsächlich mit dem Arzt sprechen wollen, weil sie irgendwelche Symptome haben, weil sie irgendwelche Verdachtsmomente haben. Und dann ist aber teilweise Tage dauert, bis sie einen Arzt vorgeführt werden. Und letztendlich wir jetzt den Arzt noch sagen müssen, ja, diesen Arzt, den du da eventuell vertraust im Gefängnis, der wird aber auch dann anschließend zum Beispiel die Zwangstests durchführen und festzustellen, ob du dementsprechend da abgeschoben werden kannst. Und der wird eventuell auch die Untersuchung durchführen, ob für die Ausländerbehörden, damit die alle Papiere zusammen haben. Also der beteiligt sich auch an die Abschiebung. Und dann ist natürlich das Vertrauensverhältnis nicht gegeben, wie es sein sollte zu einem Arzt.
Gut, das bedeutet, die gesundheitliche Versorgung, die stattfindet, ist fast ausschließlich zur Sicherung der Abschiebung.
Es geht schon teilweise darüber hinaus, aber genau das ist das Ziel dementsprechend. Also zum Beispiel psychische Erkrankungen, was ich ja eben berichtet habe, werden nicht behandelt, sondern dann kommen die Leute im Zweifelsfall auf 1b neu einfach drauf, weil das ist günstiger und dann soll sich das Herkunftsland damit auseinandersetzen. Und gerade jetzt in diesen Krisenzeiten, wie will ich als schwer psychisch kranker Mensch dort in diesen Ländern überhaupt noch eine medizinische Behandlung finden? Also es ist einfach total utopisch. Das ist einfach eine Situation, anstatt jetzt vernünftig drüber nachzudenken und in Zeiten der Krisen jetzt einfach zu sagen, wir setzen die Abschiebehaft aus und wir setzen die ganzen Abschiebungen mal aus für 2-3 Monate, was ja nicht wehtun würde. Diese Zeichen gibt es in Nordrhein-Westfalen nicht. Andere Bundesländer haben solche Zeichen wie Niedersachsen und Bremen. Die sagen also tatsächlich auch, wir nehmen niemand mehr in Abschiebehaft und wir versuchen das auch zu runterzudrosseln mit den Abschiebungen. Aus Nordrhein-Westfalen kommt ein ganz klares Signal dementsprechend. Das ist MKFFI, das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration, was eher für die Abschiebung dieser Leute zuständig ist, sagt ganz lieb und nett zu den Ausländerbehörden, bitte überlegt doch mal, ob ihr verzichten könnt, wo ein ganz klares Nein kommt. Und ansonsten setzen sie ja darauf, dass auf jeden Fall weiter auch Abschiebung stattfindet. Und die nächste Sammelabschiebung zum Beispiel, die sehr stark von Nordrhein-Westfalen geprägt sein wird, ist am 16.04. nach Pakistan, wo man also jetzt sogar noch ganze Flugzeuge dementsprechend dort chartert, damit, falls ein Infizierter drin ist, auch möglichst sich das Virus dann möglichst weit verbreitet. Also für mich weiterhin total unverständlich, die ganze Situation.
Du hast gerade schon gesagt, dass andere Bundesländer da zum Teil anders mit umgehen. Ich denke, es ist wichtig zu sagen, dass der deutsche Staat Abschiebungen grundsätzlich nicht aussetzt, lediglich in Länder, in denen der Luftraum zurzeit gesperrt ist, nicht aufgrund der Verbreitung des Coronavirus an sich. Die Situation ist schwierig. Wie schätzt ihr denn im Moment die Zukunft für eure Arbeit ein und wie kann möglicherweise eure Arbeit im Moment auch unterstützt werden?
Also eine Problematik, die einfach vorhanden ist, ist, dass es jeder hat. Wir wissen nicht, wie lange das Ganze jetzt anhalten wird. Ich glaube, da steht ja jeder vor dem großen Fragezeichen. Wir alle müssen uns jetzt an diesen Schutzmaßnahmen halten irgendwie auch. Und sicherlich ist das jetzt eine Frage nur, wie lange es dauert. Was wir ganz dringend brauchen, aber es ist natürlich nur für sehr wenig Hörer tatsächlich leistbar, ist, dass wir Menschen vor Ort brauchen, die uns einfach unterstützen, in das Gefängnis hineinzugehen und dann dementsprechend dort ja unsere Arbeit mitmachen. Das wird die nächste auch per Telefon nicht mehr erforderlich sein, hoffe ich, sondern dass wir die Leute auch wieder face-to-face sehen können. Ein großes Problem, was gerade existent ist, ist bei Gefangenen, die entlassen werden, dass sie überhaupt keine Ansprechpartner vor Ort haben. Es dauert oft Tage, bis sie tatsächlich Sozialämter ausländer Ämter erreichen und dementsprechend dann Gelder bekommen. Das heißt, viele stehen jetzt einfach auf der Straße und wissen nicht, was sie machen sollen, haben keinen Schlafplatz, haben nichts zu essen, nichts zu trinken. Und wir versuchen dann dementsprechend den Betroffenen irgendwie eine kleinere Geldsumme, auch größere Geldsumme einfach zukommen zu lassen, um ein paar Tage einfach zu überbrücken. Bei den Gefangenen, die dort noch im Gefängnis sind, die ja jetzt keinen Besuch empfangen dürfen, auch wir dürfen nicht da rein. Und da sind Telefongespräche umso wichtiger. Leider werden ihnen ja Handygeräte untersagt, sodass sie ganz normal nur telefonieren können. Das kostet einfach Geld. Und das ist tatsächlich jetzt in dieser Situation das große Problem, einfach eine finanzielle Unterstützung für die Gefangenen sicherzustellen. Wir probieren gerade auch allen Gefangenen tatsächlich eine Telefonkarte zur Verfügung zu stellen, was aber dementsprechend auch schnell, wie gesagt, in eine größere Summe dann endet. Langfristig ist das Geld immer ein Problem bei uns, weil wir begleiten ja auch Gefangene grundsätzlich auch bei rechtlichen Verfahren. Und wir müssen deswegen regelmäßig auch bis zum Bundesgerichtshof, wir sind auch einer der Gruppen, die am meisten bis zum Bundesgerichtshof tatsächlich hingehen. Und da ist es so, da muss man einen Anwalt nehmen. Man darf auch nicht irgendeinen nehmen, sondern einen zugelassenen Anwalt. Da gibt es aktuell im Bundesgebiet 43 Anwälte. Und so ein Anwalt kostet dann eben 583,10 €. Also eine Summe, die auch erstmal jedes Mal wieder neu aufgebracht werden muss. Was uns aber auch sehr dabei unterstützt, dementsprechend auch die Rechtsprechung voranzutreiben. Und letztendgültig dadurch ist, wir es auch schaffen, immer mehr Abschiebegefangene tatsächlich aus dem Abschiebeknast rauszukriegen und auch festzustellen, dass das einfach nur Unrecht ist, was dort passiert. Das sind also die ganz großen Bereiche. Spenden sind immer herzlich willkommen, sowohl auch für Telefonkarten, die wir auch sonst immer an die Gefangenen verteilen, als auch für rechtliche Situationen. Wir sind also sehr dankbar sind für da über irgendwelche Unterstützung.
Also euch kann man in jedem Falle unterstützen. Wie sieht es aus? Du hast gerade was erzählt zu der Situation, in die Gefangenen kommen, wenn sie entlassen werden. Gibt es da Möglichkeiten, auch konkret Einzelne zu unterstützen oder ist das eher schwierig?
Also das ist eine Sache jetzt gerade in der Corona-Krise, dass wir dort individuell natürlich immer mal wieder für einzelne Gefangene Hilfe vor Ort brauchen. Das ist nur sehr eingeschränkt dann, weil wir tatsächlich dann so etwas teilweise brauchen wie einfach Schlafplätze oder jemand, der einfach nur bereit ist, denjenigen, bis das Sozialamt zahlt, tatsächlich so etwas wie Essen und Trinken nur zu geben. Wir dürfen nicht vergessen, dass aktuell auch immer mehr Tafeln schließen. Das heißt, auch eine kostenlose Lebensmittelversorgung ist immer weiter eingeschränkt hier auch in diesem Land. Und selbst das normale Asylbewerberleistungsgesetz reicht für viele gerade in dieser Krisensituation nicht aus. Und da brauchen wir einfach immer wieder dort jetzt Hilfe auch für Leute, die entlassen werden, aber dann nur in ganz speziellen einzelnen Kommunen. Langfristig ist es ein ganz großes Hilfsangebot, wenn wir uns tatsächlich mehr zu solidarisieren mit den geflüchteten Menschen. Denn wir erleben eins sehr, sehr deutlich. Also Leute, die einen großen bekannten Freundeskreis haben, werden viel seltener in Abschiebehaft genommen als Menschen, die das nicht haben. Also je größer eine Solidarisierung stattfindet, je besser ist das für die Betroffenen. Das heißt also, versuchen wir tatsächlich auch mehr Kontakte herzustellen, uns einfach viel mehr auszutauschen, was ja auch sehr spannend und sehr auch gegenseitig dementsprechend sehr viel bringt. Und wir müssen natürlich immer daran arbeiten, dass wir die Politik ändern in diesem Land. Das heißt, wir müssen also deutlich zu hervorbringen, dass wir diese Politik nicht wollen. Weder jetzt in der Zeit von Corona, wo es keine Abschiebung geben darf, auch als langfristig dementsprechend nicht. Ich glaube nicht, dass wir weniger sind als der rechte Rand, der sich gerade in Deutschland leider sehr offenbart dementsprechend. Unser großes Problem ist nur, wir sind viel zu leise. Die Rechten schreien ganz laut und werden deswegen wahrgenommen und wir schweigen immer noch viel zu viel. Also wir müssen einfach laut und deutlich unsere Meinung herausbringen. Wir müssen, sobald die Corona-Krise vorbei ist, wieder auf die Straßen gehen, aber auch jetzt dementsprechend alles Mögliche probieren, um diese Politik zu ändern.
Das ist auf jeden Fall schon ein Punkt zu meiner abschließenden Frage. Du hast in der Vergangenheit häufig gesagt, dass ihr so lange weitermachen werdet als Initiative, wie ihr mehr Sand als Öl im Getriebe des Abschieberegimes sein könnt. Was können wir denn in Zeiten von Corona tun, um zu Sand im Getriebe zu werden?
Also gerade jetzt ist eine Zeit, wo man sich ja wunderbar informieren kann. Deswegen bin ich auch total dankbar, dass ich das Radiointerview hier heute führen kann. Das hilft also auf jeden Fall, sich zu informieren. Und auch gerade jetzt ist es wichtig, zusammenzustehen. Gerade jetzt auch zum Ausdruck zu bringen, dass wir jetzt diese Abschiebung nicht wollen. Zum Beispiel jetzt Protestbriefe schreiben, E-Mails schreiben und so weiter. Mit den Politikern vor Ort reden, aber auch mit anderen Vertretern zu reden, was weiß ich, von Kirchen, Flüchtlingsräten und so weiter, denen klar zu sagen, ihr müsst doch jetzt was machen, dass es keine Abschiebung mehr gibt, macht politische Arbeit, aber auch selber aktiv werden dementsprechend, Leute einladen. Langfristig müssen wir tatsächlich sehen, dass wir auch dort einfach viel mehr in die Breite gehen. Auch ich mache nur ein Beispiel. Es gibt zwar Kirchenasyle, die auch immer wieder Geflüchteten unterstützen und die sind auch vollkommen ausgelastet. Was wir brauchen, ist einfach zum Beispiel Netzwerke wie Bürgerasyl, wo man dementsprechend die Leute dann auch einfach sich eine Gruppe zusammentut und Geflüchtete für eine Zeit lang einfach vor Abschiebungen schützt dort und sie aktiv unterstützt. Auch das sind Sachen, die man durchaus jetzt durchführen muss und dort auch einen Blick drauf haben muss.
Alles klar, es gibt viel zu tun und wir können viel tun, auch wenn die Möglichkeiten im Moment andere sind als vielleicht ohne Corona. Frank, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und Durchhaltevermögen für die Initiative und hoffe, dass vielleicht die eine oder der andere sich vorstellen kann, euch zu unterstützen, ob finanziell oder personell und Interesse hat, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Tschüss, Frank.
Ich sage auch vielen Dank fürs Radiointerview.
Informationen über die Arbeit der Initiative Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren findet ihr auf der Internetseite www.gegenabschiebehaft.de. Dort findet ihr auch weitere Infos zu den Telefonkartenpatenschaften für Gefangene in Abschiebehaft, Spendenmöglichkeiten und weitere Mitarbeit. In nächster Zeit wird ein Soli-Sampler von RapperInnen aus ganz Deutschland erscheinen, um Soli-Kohle für die Initiative zu sammeln. Haltet also die Augen auf, Musik hören kann man ja auch, wenn man das Haus nicht verlässt.